Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel. Etablierte Verfahren zur Sanierung von erdverlegten Rohrleitungen, wie beispielsweise das Schlauchlining, gewinnen auch im Bereich der Innensanierung von Gebäuden zunehmend an Bedeutung. Maßgeblich sind vor allem die Vorteile wie Zeitersparnis und reduzierte Emissionen gegenüber dem konventionellen Austausch. In dieser Podcast-Folge beleuchten wir die Potenziale und Grenzen der Sanierungsverfahren für innerhäusliche Leitungen. Ich unterhalte mich dazu mit Florian Weiß, Geschäftsführer der IBH Süd GmbH, sowie Benedikt Stentrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel GmbH. Hallo Herr Weiß, hallo Herr Stentrup.
Hallo Frau Drees.
Hallo Frau Drees, hallo Benedikt.
Grüß dich.
Vielleicht zuallererst die Frage, wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt?
Ja, da gehe ich mal in unsere gemeinsame berufliche Vergangenheit zurück. Ich war ja in meinem früheren Leben mal im Vertrieb für Rohrsanierungsmaterialien tätig und der Florian war damals als Bauleiter bei einer ausführenden Firma beschäftigt. Ich habe damals versucht, ihm Dinge zu verkaufen, teilweise auch mit Erfolg. Und es hat aber die persönliche Chemie gepasst, sodass wir jetzt beide zwar in anderen Funktionen tätig sind, aber der persönliche Draht nach wie vor noch besteht.
Genau, ich glaube, es war sogar das einjährige Geburtstagsfest des Schlauchliner-Herstellers, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Und das heißt, wir kennen uns jetzt auch schon über ein Jahrzehnt im Bereich der Kanalsanierung.
Ja, Herr Weiß, wir haben Sie ja heute als Experte zum Thema Innensanierung zu Gast. Verraten Sie uns doch vorab, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, ein bisschen was über Ihre Person.
Ja, mein Name Florian Weiß, ich bin 40 Jahre alt. Zum Beruflichen, ich leite unser Ingenieurbüro seit 2 Jahren und zuvor war ich 10 Jahre auf ausführender Seite tätig. Der Benedikt Stentrup hat es ja schon angeschnitten gehabt. Unser Büro bietet alle Ingenieurleistungen rund um den Betrieb, den Erhalt und die Sanierung von Rohrleitungssystemen. Natürlich für erdverlegte und für Leitungen innerhalb der Gebäudestruktur.
Sie haben ja jetzt kürzlich den Master gemacht an der Hochschule Kaiserslautern bzw. an der TAS. Können Sie uns einmal einen Einblick in den Studiengang, den Sie gemacht haben, das Instandhaltungsmanagement von Rohrleitungssystemen geben? An wen richtet sich der Master und welche Inhalte werden da vermittelt?
Ja, sehr gerne. Der Studiengang, wie Sie schon angeschnitten haben, findet in Kooperation der Technischen Akademie Südwest an der Hochschule Kaiserslautern statt und dem Verband der zertifizierten Kanalsanierungsberater. Es ist ein berufsbegleitendes Studium und geht insgesamt über 5 Semester. Es ist also damit für alle interessant, die einen anerkannten Masterabschluss erwerben möchten und dies berufsbegleitend tun wollen. Lohnend ist für mich das Studium deshalb, weil man in den ersten beiden Semestern erwirbt man den zertifizierten Kanalsanierungsberater und darauf aufbauend im weiterführenden Studium die Qualifikation zum Gutachter und zum Sachverständigen für die Instandhaltung von Rohrleitungssystemen. Und mit bestandener Masterarbeit darf man sich dann Master of Engineering nennen. Ich selbst habe allerdings die ersten beiden Semester an der Bauhaus-Universität in Weimar absolviert und bin dann nach längerer Pause nach Kaiserslautern gewechselt. Also auch dies ist möglich.
Sie haben ja jetzt Ihre Masterarbeit geschrieben auch. Was haben Sie da genau untersucht und wie sind Sie auf das Thema gekommen?
Ja, dann fange ich erstmal an, wie ich auf das Thema gekommen bin. Und zwar arbeite ich schon sehr lange für eine größere Kreisstadt. Und in der Kreisstadt kam es zu Problemen bei der Sanierung innerhalb eines Gebäudes, und zwar Asbest-Zement-Leitungen, die sollten entweder rausgerissen oder saniert werden. Und da wurde ich um Rat gefragt und musste oder durfte mich dann in das Thema näher einarbeiten. Und das war dann auch so der Zeitpunkt, als ich mit dem Studium gestartet habe. Und es war dann für mich auch schnell klar, dass die Masterarbeit in diese Richtung gehen wird, weil ich wollte immer über etwas schreiben, was ich dann beruflich hinterher auch verwenden kann und nicht ins Regal stellen muss. Das heißt, ich habe im Rahmen meiner Masterarbeit den Stand der Technik von Sanierungsverfahren für Abwasserrohre innerhalb der Gebäudestruktur untersucht. Neudeutsch wird mal sagen, in-house.
Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen näher einsteigen. Welchen Sanierungsbedarf gibt es denn in Deutschland in-house, also im Gebäude?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Viele von uns aus der Kanalsanierungsbranche kennen die Zahl von 600.000 Kilometer der öffentlichen Kanalisationslänge. Jetzt gibt es dann Hochrechnungen oder belastbare Zahlen für die Grundstücksentwässerung, sind hier recht wenig vertreten. Deswegen wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass man von 2- bis 3-fachen an erdverlegten Leitungen spricht. Das heißt ca. 1,5 Millionen Kilometer. Für die Gebäudeentwässerung gibt es nicht mal solche Schätzungen. Da gibt es nur Absatzzahlen von einzelnen Rohrherstellern und die gehen davon aus, dass es mehrere Millionen Kilometer an Abwasserleitungen innerhalb von Gebäuden in Deutschland installiert sind. Ich will das gerade mal ein Beispiel verdeutlichen. Aktuell bearbeiten wir eine Anfrage über einen Bürokomplex mit 10 Stockwerken. Die Abwasserleitungen innerhalb dieses Gebäude oder dieses Gebäudekomplexes sind 1800 Meter lang, also 1,8 Kilometer. Und die erdverlegten Grundleitungen liegen bei weit 100 Meter. Sicherlich ist das ein extremes Beispiel, verdeutlicht aber das Verhältnis gerade bei großen Objekten.
Und welche Schäden finden sich da üblicherweise an den Gebäudeleitungen, also den innerhäuslichen?
Ja, prinzipiell findet man ein ähnliches Schadensbild wie bei den erdverlegten Leitungen. Klar ist, dass es eine Infiltration, also der Wassereintritt von außen oder ein Wurzeinwuchs, der ist im Gebäude nicht zu verzeichnen. Aber um die Schäden zu benennen, das sind Korrosion. Oftmals wurden Gussrohrleitungen oder werden immer noch Gussrohrleitungen gerade aus brandschutztechnischen Gründen verbaut. Dann sind es Ablagerungen innerhalb der Rohre. Undichte Rohrverbindungen, die Asbestzementrohre, bei denen sind meistens die Rohrverbindungen die Schwachpunkte. Dann haben wir viele gerissene Schweißverbindungen. Das heißt, durch die thermische Längendehnung und Materialermüdung bei Kunststoffrohren kommt es oft dazu, dass dort die Schweißverbindungen abreißen. Wir haben die verschobenen Verbindungen. Dann natürlich Verschleißerscheinungen durch den Betrieb, das heißt ganz normaler Abrieb, sonstige Rissbildung und die schadhaften Nennweitenwechsel.
Und viele dieser Schäden machen sich dann wahrscheinlich auch als Folgeschäden in Form von Feuchtigkeitsproblemen und Schimmel bemerkbar.
Genau, da würde ich dazu noch ein Beispiel nehmen, eine Exfiltration. So sprechen wir davon, wenn Abwasser aus der Leitung austritt, die bleibt in der Straße. Oftmals über Jahre unentdeckt, es sei denn, es findet eine EKVO-Befahrung statt. Aber wenn die Bettung in Ordnung ist und es nicht zu einer Straßenabsenkung kommt, dann hat die außenliegende Infrastruktur wie Strom, Wasser und Gas oftmals gar keine Auswirkungen davon. Aber wie Sie schon gesagt haben, so eine undichte Fallleitung, die bringt schnell Folgeschäden mit sich. Das heißt, die Durchnässung von Bauteilen mit Schimmel, dann Schäden an der Elektroinstallation und vieles mehr.
Sie hatten ja auch gerade schon die EKVO erwähnt. Das ist die Eigenkontrollverordnung, richtig?
Genau, ja.
Wie schneidet denn die Innensanierung im direkten Vergleich zum klassischen Austausch ab?
Bei den Verfahren, die momentan angewendet werden, spielen von einer Haltbarkeit von 40 bis 50 Jahre ausgehend. Das Schöne ist, dass man die Erkenntnisse aus dem erdverlegten Bereich hier 1:1 übertragen kann. Da geht man auch von einer Lebensdauer von 50 Jahren bei den Schlauchleinern aus. Dies schaffen einige Neurohrsysteme bei weitem nicht. Ich greife nochmal das vorherige Beispiel des Bürokomplexes auf. Der Bürokomplex ist Baujahr 1997 und ist komplett mit Gussrohrleitungen ausgestattet und die sind so stark korrodiert, dass jetzt ein kurzfristiger Handlungsbedarf ansteht. Das heißt, es sind knapp 25 Jahre Haltbarkeit dieses Neurohrsystems. Viele fragen, wie ist denn das Kostenverhältnis zwischen einem Austausch, einem herkömmlichen und der Innensanierung? Das ist wie bei den erdverlegten Leitungen. Ein generell günstiges Kostenverhältnis gibt es nicht viel zu wechselhaft, sind die Randbedingungen und die örtlichen Gegebenheiten bei jedem Projekt. Der Kostenvorteil bei einer Innensanierung und gegenüber dem herkömmlichen Austausch, der liegt bei ca. 30-50%. Und die maßgeblichen Einflussfaktoren dabei sind die Länge und der Umfang der zu sanierenden Strecken. Sie müssen sich vorstellen, wenn ich eine Schlauchleine einbaue oder die Rohrleitung beschichten möchte, dann ist die Baustelleneinrichtung immer mit demselben Aufwand verbunden, egal ob ich 2 Meter oder 20 Meter Rohrleitung saniere. Genauso ist es abhängig vom Art und vom Umfang der Gebäudeausstattung. Sprechen wir hier von einem ganz einfachen Standard mit einfach gewerblichen Toiletten oder sind es Eigentumswohnungen, die im gehobenen Standard ausgestattet sind? Und was noch maßgeblich dazu beiträgt, sind die vorhandenen Zugänglichkeiten. Im Gegensatz zu einer erdverlegten Sanierung kommen die Innensanierungen meistens nicht ohne weitere Gewerke aus. Das heißt, der Dachdecker muss einen neuen Dacheinlauf setzen, weil dort eine unmittelbare Verjüngung ist. Oder der Installateur muss eine neue Zugänglichkeit schaffen, gefolgt dann natürlich unmittelbar von Malern und Fliesenlegern.
Welche Leistungsanforderungen und Normen müssen denn die Systeme für die Inhouse-Sanierung erfüllen?
Die Musterbauordnung der Länder, die für Gesamtdeutschland ihre Gültigkeit hat, schreibt vor, dass eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorliegen muss. Das heißt, das ist eine Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik. Und zudem muss das Brandverhalten mindestens als normal entflammbar oder besser gelten. Nach näherer Beleuchtung der ganzen bauaufsichtlichen Zulassung ist, dass keine Deckungsgleichheit dieser verfahrensbegleiteten Prüfung vorliegt. Geschuldet ist das am ehesten daran, dass die Zeitpunkte der Erstzulassung der Verfahren stark auseinanderliegen und dass innerhalb der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung auch immer differenziert wird in Beschichtungsverfahren und in Schlauchleinerverfahren. Deswegen sind diese Leistungsanforderungen oder diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für mich eher eine Markteintrittshürde, also eine Aussage über ein funktionierendes Gesamtsystem ist dies bei weitem nicht.
Gibt es denn im Hinblick auf die Verfahren, wie sie jetzt zum Einsatz kommen, noch Optimierungspotenzial?
Ja, also das größte Optimierungspotenzial sehe ich in diesen einheitlichen Leistungsanforderungen und Prüfkriterien. Diese sollte auch oder gerade im Rahmen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung auf die Inhouse-Sanierung zugeschnitten sein und natürlich, dass diese Leistungsaufforderungen auch quantitativ, also direkt mit Zahlen gefüllt werden, was so ein System können muss. Ein weiteres Optimierungspotenzial sehe ich an der Technik zur Anbindung von diesen zeitlichen Zulaufleitungen. Da denke ich, ist noch viel, viel Luft nach oben, aber die moderne Technik lässt es zu, dass man sich da kontinuierlich verbessert.
Welche Bedeutung kommt denn dem ausführenden Unternehmen und den Planern im Hinblick auf ein qualitatives und nachhaltiges Sanierungsergebnis zu?
Ja, das ausführende Unternehmen und der Planer sind die nötigen Erfolgskomponenten neben einem funktionierenden Verfahren. Also ohne diese drei Eckpfeiler wird es nicht zu einem Sanierungserfolg kommen. Bei der Inhouse-Baustelle ist es wie im öffentlichen Bereich oder bei erdverlegten Leitungen. Jede Baustelle ist anders. Nur kommt im Inhouse-Sektor noch hinzu, dass man es immer mit Menschen zu tun hat. Ja, also man geht hier nicht einfach raus auf die Straße und zieht einen Schachtdeckel auf und beginnt mit der Sanierung und mit dem Schachtdeckel muss ich keine Kommunikation betreiben. Aber der größte Knackpunkt ist die Kenntnis des Bestands. Das offeriert die größte Problematik innerhalb der Gebäude oder der Objekte. So sind die nicht vorhandenen Bestandspläne oder falsche Bestandspläne meines Erachtens das größte Gefahrenpotenzial. Das kann ruckzuck zu einer Kostenexplosion führen oder im schlimmsten Fall zu einer Kostenexplosion plus einer misslungenen Sanierung, wenn nicht eine Unkenntnis über den Leitungsverlauf oder Ähnlichem vorliegt.
Das Thema Building Information Modeling gewinnt ja in der Baubranche oder hat sich jetzt eigentlich schon das letzte Jahrzehnt so in der Baubranche etabliert. Ist das auch im innerhäuslichen Bereich, also für die Sanierung, ein Thema?
Ja, gerade ja. Als Fehlerquelle zeigen sich immer wieder die Medienbrüche vom Beginn einer Sanierung bis zum Abschluss der Maßnahme. So werden bei der Durchführung einer Maßnahme immer wieder digitale Daten zwangsweise analog umgewandelt und weiter behandelt, weil es einfach keine Schnittstelle gibt und dann am Ende wieder erneut digital erfasst. Zum Beispiel die händischen Ergänzungen auf Bestands- und Ausführungspläne, die müssen eigentlich während der Sanierungsmaßnahme oder spätestens nach der Sanierungsmaßnahme in die Bestandspläne eingepflegt werden. Im schlimmsten Fall werden diese Daten gar nicht übernommen oder nur fehlerhaft übernommen, weil sie nur handschriftlich vorliegen. Oder gerade viele Arbeitsberichte, die werden heutzutage noch in Papierform erstellt. Das heißt, Material und Stammdaten werden auf den Berichten händisch eingetragen und im Nachhinein dann bei der Massenermittlung oder bei der Abrechnung digital übertragen und da sind Übertragungsfehler nur schwer zu vermeiden. Und ich denke, BIM stellt hier eine gute Plattform, wenn jeder über die notwendigen Schnittstellen verfügt, dass man eine exakte Planung und Dokumentation aller Arbeiten von Anfang bis zum Ende, auch der Umbauten und Renovierung über den gesamten Lebenszyklus von einem Objekt, egal ob das jetzt unter der Erde oder über der Erde steht, durchführen kann. Ist das flächendeckend bei Bestandsimmobilien und bei Bestandsobjekten zum Tragen kommt, wird es, denke ich, mindestens noch ein Jahrzehnt dauern.
Ja, ich glaube, mit einem Jahrzehnt bist du auch sehr optimistisch. Also wir haben auch schon gehabt, dass wir bei Kanaluntersuchungen Kellerräume gefunden haben, die gar keiner kannte.
Ja, wir haben bei einer bekannten Bank gearbeitet. Dort wurden nach Fertigstellung glücklicherweise alle Pläne vernichtet und über die Kellerräume, die unter der Gebäudeoberkante liegen, wusste niemand Bescheid.
Na gut, da kann sich zumindest kein Panzerknacker den Weg durch den Keller bahnen. Ne?
Ja, Herr Stentrup, die Sanierungstechnik Dommel ist ja vor allem im Bereich von öffentlichen und industriellen Kanalnetzen tätig. Und mit dem Abflussservice Dommel haben Sie ja nun ganz aktuell auch eine eigene Sparte für den privaten und den innerhäuslichen Bereich im Unternehmen integriert. Was ist da der Hintergrund?
Es gab eigentlich zwei Auslöser dafür. Einerseits haben wir festgestellt, dass wir eine zunehmende Nachfrage von privaten Hausbesitzern haben und gleichzeitig hatten wir einen Mitarbeiter, der sich da gerne ein bisschen mehr engagieren mochte oder gerne mehr Verantwortung übernehmen wollte. Und bei der Sanierungstechnik Dommel sind wir eher in Großprojekten unterwegs und da kann ich natürlich schlecht eine Straßensperrung stehen lassen oder eine große Wasserüberleitung laufen lassen und dann mal eben zu Oma Meier fahren und ihr die Hausanschlussleitung untersuchen. Das gibt im Zweifel eher Konflikte, auf welcher Seite auch immer. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen das so organisieren, dass die Kunden irgendwo von unserer Kompetenz profitieren können, wir gleichzeitig aber auch noch flexibel und schnell reagieren können, weil ja, wenn der Privatkunde Wasser im Keller hat, dann kann ich ja nicht sagen, wir haben in 3 Wochen Zeit, sondern er erwartet ja jetzt eine Lösung, die wollen wir ihm ja auch bieten. Also so gesehen, ja, die Faktoren steigende Nachfrage, ein engagierter Mitarbeiter, der es kann und der es will und eben der Anspruch, dass Privatkunden ein bisschen andere Anforderungen haben als eben große Kanalnetzbetreiber.
Wo sind Sie da mit Dommel aktiv?
Gut, wir haben ja als Sanierungstechnik Dommel die Standorte hier in Hamm, in NRW und in Wiesbaden, in Hessen. Und alles, was wir so in einer oder anderthalb LKW-Stunden abdecken können, da gehört also das ganze Ruhrgebiet dazu, da zählt der Rhein-Main-Raum dazu, das können wir gut abdecken, da sind wir auch stark. Für spannende Projekte fahren wir aber auch schon mal weiter. Also wir waren auch schon in Berlin, in Hamburg und in Stuttgart unterwegs.
Welche Projekte hat Dommel denn im Bereich der Inhouse-Sanierung bereits realisiert?
Das waren in der Regel Verwaltungsgebäude, zum Beispiel von Industriebetrieben. Wir waren in Krankenhäusern unterwegs oder in Hotels. Und wir hatten vorhin die Frage diskutiert, warum macht man denn überhaupt so eine Sanierung? Was kann denn passieren, wenn ich sie nicht mache? Das Thema Exfiltration ist ein Thema. Also wir sind auch schon in Beruf gekommen. Da hatten die Mitarbeiter alle einen Eimer unterm Schreibtisch stehen, wenn es regnet, dass sie den so positionieren können, weil das Wasser dann irgendwo aus der abgehängten Zwischendecke tropfte. Dann wird es natürlich Zeit. Also primär sind wir irgendwo in Verwaltungsgebäuden im weitesten Sinne unterwegs gewesen, aber eben auch in Hotels.
Welche Besonderheiten bringt denn eine innerhäusliche Sanierung im Gegensatz zu einer Grundleitungssanierung mit sich? Da können Sie ja aus der Praxis, glaube ich, ganz gut berichten.
Man muss einfach ein bisschen sensibler sein in so einem Umfeld. Das macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt im kommunalen Bereich einfach irgendwo auf der Straße mich aufbaue oder ob ich in einem 4-Sterne-Hotel oder in einem Krankenhaus aktiv bin. Und da muss ich also mir vorher überlegen, was mache ich für einen Lärm, was mache ich für einen Staub oder wo muss ich einen Schlauch oder ein Kabel langlegen, um eben nicht den Betrieb da zu gefährden oder noch, ich sag mal, andere Konsequenzen hervorzurufen oder im Gastronomiebereich, also überall, wo das Thema Hygiene ist, da muss ich natürlich noch einmal mehr nachdenken, welchen Schritt ich als Nächstes mache und muss das natürlich auch mit den Leuten, die da arbeiten oder die da betroffen sind, auch kommunizieren. Sonst verärgere ich nicht nur den Hausmeister, sondern letztendlich die ganze Kundenorganisation.
Profitieren Sie hier auch aus den Erfahrungen, die Sie bereits im Bereich von erdverlegten Entwässerungsleitungen gesammelt haben, zum Beispiel bei der Durchführung der Systeme, Verfahren im Schlauchleining zum Beispiel?
Ja, also wir ganz klar, wir bauen ja in normalen öffentlichen Liegenschaften im erdverlegten Bereich mehrere tausend Meter bogengängige Schlauchleiner im Jahr ein. Also von der Technik her wissen wir, es geht. Wir haben da sehr routinierte Kolonnen. Aber wir haben auch viel gelernt, dass zum Beispiel das Thema Bestands- und Lagepläne, was für eine Kommune oder viele Kommunen selbstverständlich ist, weil die sowieso alle 10 oder 15 Jahre eine Kontrollbefahrung machen, ihre Pläne fortschreiben, ihr Kanalkataster pflegen. Das ist ja im Immobilienbereich oder im Facility-Management-Bereich nicht so der Fall. Das heißt, da wird irgendwo gebaut, da gibt es einen Entwurfsplan aus der Bauphase. Ja, und dann war vielleicht doch irgendwo ein Betonträger im Weg, dann hat man die Leitung da drum rumgelegt und dann am besten auch noch den Durchmesser verändert. Nur das wird nachher nie fortgeschrieben aktualisiert. Also wir haben das regelmäßig erlebt, dass es entweder gar keine Bestandspläne mehr gab oder die überhaupt nicht zu dem passten, was wir da vorgefunden haben. Und das ist dann schon auch eine Herausforderung.
Dies ist auch einer der Knackpunkte oder einer der wichtigen Punkte. Hier muss man die Hausbesitzer oder Gebäudeverwalter auch sensibilisieren, dass ein Bestandsplan, auch wenn er nur in Anführungszeichen die Abwasserleitungen enthält, man sieht ja, welche Schäden so eine defekte Abwasserleitung mit sich ziehen kann, ist er äußerst wichtig. Denn oftmals ist dieses Verständnis, wenn man auf einen Gebäudeverwalter zugeht, gar nicht da, dass man jetzt erstmal mehrere hundert oder mehrere tausend Euro für eine funktionierende Bestandsaufnahme ausgeben muss, um überhaupt abzusehen, was ist denn zu machen oder welche Kosten bringt eine Sanierung mit sich oder überhaupt einfach sagen zu können, ist eine Sanierung möglich. Das heißt, die Arbeit von uns, sei es Planer oder ausführenden Unternehmen, startet immer damit, wir müssen erst den Bestand kennen. Und das ist so, wie der Benedikt es beschrieben hat. Die Pläne, die vorhanden sind, sind immer Pläne, wie es hätte ausgeführt werden sollen und nicht, wie der tatsächliche Bestand ist.
Welche Entwicklungen erwarten Sie denn zukünftig im Bereich der Innensanierung?
Ja gut, da gibt's ja mehrere Faktoren, die da reinspielen, auch ganz aktuelle. Also einerseits gibt es ja diesen Green Deal der EU. Das heißt, das zielt natürlich auf die Renovierung von Bestandsgebäuden ab, primär natürlich in Richtung Energieeinsparung. Aber da gehen ja die Fachleute schon von der regelrechten Renovierungswelle aus, die da kommen wird. Und in dem Moment, wo ich anfange, das Dach oder die Fassade zu dämmen, stolper ich irgendwo auch immer über Entwässerungsleitungen. Also da denke ich, da wird so in so einem Nebeneffekt, wird man da auch über Feuchtigkeitsschäden und dergleichen stolpern, dass also dafür die Inhouse-Sanierung auch dadurch ein bisschen Arbeit anfällt. Und ja, ganz aktuelles Thema durch die Sommergewitter oder Starkregenereignisse, Thema Rückstausicherung. Der Übergabepunkt vom häuslichen Bereich in den öffentlichen Bereich ist ja so ein bisschen so eine Schnittstelle. Und mit jedem Sommergewitter, wo die Leute dann Wasser im Keller stehen haben, rückt das wieder in den Fokus. Und das ist schon für die persönlich betroffen sind, natürlich dramatisch, aber wir können hier schon sehr gut feststellen, wo das Sommergewitter runtergekommen ist, weil wir in der Woche drauf hier natürlich eine Vielzahl von Anfragen für den Einbau von Rückstauklappen haben. Und da wird sicherlich in den nächsten Jahren durch Klimawandel und so weiter auch noch ein bisschen was passieren. Und je öfter so Wasserschäden vorkommen, umso eher wird vielleicht auch mal die eine oder andere Gebäudeversicherung mal nicht für einen Schaden aufkommen, wenn das Leitungsnetz nicht dem Stand der Technik entspricht.
Okay, Herr Weiß?
Ja, ich denke, das wird so ähnlich sein oder wird so kommen, wie der Benedikt das praktisch angeschnitten hat. Die Gebäudeversicherungen werden dazu kommen, dass ein Nachweis nicht nur von dichten Grundleitungen erforderlich ist, sondern dass auch ein Nachweis der innerhäuslichen Entwässerung notwendig ist, damit ich einen Versicherungsschutz bekomme oder dass dieser weiterhin erhalten bleibt. Und deshalb denke ich, wenn die Nachfrage steigt, wird es auch dazu kommen, dass die Leistungsanforderungen, die wir vorhin besprochen haben, noch definierter werden oder noch eine Stufe höher gesetzt werden. Und demzufolge werden auch die Materialien und die Verfahren weiterentwickelt werden. Und dies ist ja für alle von Vorteil, denn mit diesen mehreren Millionen verbauten Kilometern an Rohrleitungen ist es natürlich ein riesiges Potenzial, auf die der ein oder andere Hersteller in den nächsten Jahren sicherlich noch aufspringen wird.
Aber die Innensanierung wird den klassischen Austausch wahrscheinlich nicht obsolet machen.
Man kann nicht alle Schäden von innen heraus beheben. Also wir versuchen zwar, was geht, oder sind da irgendwo auf einem guten Standard, aber man muss auch die Grenzen seiner Verfahren kennen, und irgendwann macht es dann tatsächlich mal Sinn, punktuell die Wand zu öffnen und da einfach mal ein Stück neues Rohr reinzusetzen. Also jetzt wird nicht für alle Schäden gehen.
Ja, sicherlich wird es immer eine Kombination aus Innensanierung und offenem Austausch sein. Wenn die Leitung durch ein sehr schön gemachtes, frisch gemachtes Bad geht, werde ich die wohl eher nicht austauschen. Aber wenn das eine offen verlegte Gussleitung in der Tiefgarage ist, dann brauche ich über eine Innensanierung wohl eher nicht nachzudenken.
Was könnte denn aus Ihrer Sicht dazu beitragen, dass die Innensanierung zukünftig noch effektiver und sicherer vonstatten gehen könnte?
Das, was wir schon hatten, bessere Bestandspläne würden helfen. Aber ansonsten, die Technik wird sich ja gerade in dem Durchmesserbereich, in dem kleinen Durchmesserbereich ja weiterentwickeln. Also das werden ja eben gesagt, wir gucken hier auf Rohrdurchmesser kleiner DN100 teilweise. Das ist natürlich im Moment für die klassischen Sanierer vielleicht noch so ein bisschen die Grenze des Machbaren. Aber da kriegt man schon mit, dass viele, angefangen bei Kamerahersteller über Roboterhersteller und auch was die Materialien angeht, haben mittlerweile viele Hersteller da schon eine Antwort. Und ich denke, da wird die Entwicklung nicht stehen bleiben, sondern da wird es auch technisch noch vorangehen, dass man also auch gerade im Fallrohrbereich auch Abzweige nachher noch dicht anbinden kann, was heute vielleicht manchmal technisch grenzwertig ist, aber da bin ich ganz guter Dinge, dass man da mit besserer Technik auch den einen oder anderen Abzweig zukünftig noch besser einbinden kann.
Ja, ich denke auch mit der Weiterentwicklung der Technik wird auch das Vertrauen in die Verfahren zunehmen. Und wenn das Vertrauen in die Verfahren zunimmt, steigt auch der Bekanntheitsgrad von Innensanierung. Wir stecken hier noch in den Kinderschuhen. Das heißt, viele TGA-Planer, also Planer der technischen Gebäudeausrüstung oder die Gebäudeverwalter, die sind sich dessen gar nicht bewusst, dass es überhaupt Verfahren zur Innensanierung gibt. Und je mehr Gebäude erfolgreich von innen saniert werden, desto besser kann sich natürlich die Technik weiterentwickeln. Und wie gesagt, gewinnen die Verfahren auch an Vertrauen. Also so liegt es auch an den Verfahren selbst, sich dahingehend zu schützen. Denn eine misslungene Baustelle sind meines Erachtens nicht so schlimm wie 1000 gut ausgeführte Baustellen. Deswegen ist es auch Aufgabe der Verfahren, diese anwendungssicher und genau für die Anwendungen zuzuschneiden.
Ja gut, da wären wir schon am Ende des Gesprächs angekommen. Vielen Dank an Sie, Herr Weiß, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns an Ihren akademischen Erkenntnissen zur Inhouse-Sanierung teilhaben lassen. Natürlich vielen Dank auch an Sie, Herr Stentrup. Wir verabschieden uns hiermit. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören und sagen mal bis zur nächsten Folge von Rohrfunk.
Besten Dank.
Ja, auf Wiederhören. Ja.